Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Lena Sterz. Schön, dass Sie dabei sind. Stechuhren für alle? Was bedeutet es für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn Arbeitszeiten in Zukunft komplett erfasst werden müssen? Und wie sinnvoll ist das? Was bedeutet der Digitalpakt und die Milliarden, die vom Bund an deutsche Schulen für digitale Infrastruktur fließen sollen, für eine Schulleiterin? Und welche Bedeutung haben die Räumlichkeiten einer Schule für die Schüler, die immer häufiger den ganzen Tag in der Schule sind? Darauf gucken wir heute. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat entschieden, dass Arbeitgeber die Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer komplett erfassen müssen. Die Richter sind der Meinung, dass die Arbeitszeitrichtlinie und die Grundrechtecharta der Europäischen Union die Arbeitgeber dazu verpflichtet. Also Stechuhren jetzt für alle? In dem Fall, über den der EuGH entschieden hat, ging es um die Deutsche Bank in Spanien, die bisher nur Überstunden erfasst hat und nicht die komplette Arbeitszeit, wie auch oft in Deutschland üblich. Aber was bedeutet das jetzt für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Deutschland? Die Frage gebe ich weiter an Kai Brehnke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Naja, das bedeutet vor allen Dingen erst einmal mehr Bürokratie, weil vorher waren die Arbeitgeber nicht verpflichtet, die komplette Arbeitszeit aufzuschreiben, was ja auch in vielen Fällen relativ sinnlos wäre. Nehmen Sie beispielsweise unseren Bereich, den Wissenschaftsbereich, da bemisst sich die Arbeitsleistung eben nicht daran, wie lange man im Büro gewesen ist, sondern daran, was man eben an wissenschaftlichen Erkenntnissen hervorgebracht hat und was man publiziert hat. Und da braucht man keine Arbeitszeit aufschreiben. Und jetzt haben wir eine Situation, wo eben die Unternehmen verpflichtet werden zu viel mehr Bürokratie als bisher. Das ist natürlich meines Erachtens volkswirtschaftlich gesehen ein erheblicher Verlust, denn das bringt den Unternehmen zusätzliche Kosten. Es bringt zusätzlichen Aufwand für alle Beteiligten, auch für die Arbeitnehmer. Und es geht eigentlich zunehmendem Maße an der Realität des Arbeitslebens vorbei.
Klingt so, als wären Sie überhaupt kein Fan dieses Urteils.
Nein, ich bin kein Fan dieses Urteils und der Europäische Gerichtshof ist ja auch schon in der Vergangenheit durch ziemlich kuriose und skurrile Urteile aufgefallen. Und das ist mal wieder hier mehr der Fall. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo den Arbeitgebern und auch den Arbeitnehmern was abverlangt wird, was eigentlich immer weniger benötigt werden. Wir haben doch eine Entwicklung beispielsweise, dass die Tätigkeiten im Büro immer weniger werden zugunsten der Tätigkeiten, dass Leute Homeoffice machen, also beispielsweise zu Hause arbeiten. Und da braucht man keine Arbeitszeitaufschreibung, sondern da muss man eine Leistungsaufschreibung haben. Man muss den Leuten bestimmte Aufgaben geben, die sie auch in einer bestimmten Zeit erbringen können. Und das müssen sie nachweisen und nicht nachweisen, dass sie eine bestimmte Zeit am Schreibtisch gesessen haben. Das gibt keinen Sinn.
Ja, das ist bestimmt in der Praxis das Beste, oft aus Arbeitnehmersicht. Aber mit Sicherheit auch nicht immer, weil das natürlich auch zur Entgrenzung der Arbeitszeit führen kann, oder nicht?
Genau, da muss man sehr aufpassen. Man muss aufpassen, dass das Arbeitspensum, was vorgegeben wird, nicht die Grenzen sprengt. Und hier ist der Arbeitnehmer selbst gefordert, darauf aufzupassen. Hier sind aber natürlich auch die betrieblichen Interessenvertretungen, also die Betriebsräte, aufgefordert, dafür zu sorgen. Und es gibt ja auch schon Entwicklungen, beispielsweise in manchen Großbetrieben in Deutschland, dass eben die Arbeitgeber von selbst sagen, dass am Wochenende und am Feierabend keine E-Mails mehr bearbeitet werden sollten und anderes mehr. Und das ist auch der richtige Weg. Und das kann man durchaus kooperativ lösen. Und da braucht man nicht Gerichtsbeschlüsse, die alle Arbeitgeber dazu auffordern, Arbeitszeiten aufzuschreiben, obwohl das in ganz vielen Fällen überhaupt nicht nötig ist. Das schafft mehr Bürokratie und es ist eigentlich zunehmend weltfremd.
Aber schafft dieses Gesetz nicht einen gewissen Schutz, vor allem für diejenigen eher in den unteren Gehaltsklassen, also im Dienstleistungsbereich? In Spanien gab es Beschwerden von Hotelangestellten, zum Beispiel auf Mallorca, dass die Arbeitszeit, die im Vertrag steht, nicht der tatsächlichen entspricht. Solche Arbeitnehmer würde doch dieses Urteil ganz klar schützen und von denen gibt es ja auch noch sehr viele.
Ja, man muss ja sehen, dass es in manchen Bereichen, auch gerade in den schützenswerten Bereichen, Arbeitszeitaufschreibungen gibt. In Deutschland ist das durchaus der Fall. Gerade in denjenigen Bereichen, wo niedrige Löhne gezahlt werden, sind die Arbeitgeber ja verpflichtet, wegen der Mindestlohnregelung die Arbeitszeiten zu notieren. Aber komisch wird es dann, wenn man beispielsweise als Medienunternehmen Schauspieler engagiert und die Schauspieler dann eigentlich eine Rolle spielen sollen, den Film fertig machen sollen und denen die Arbeitszeit aufgeschrieben wird. Das wird absurd.
Das meint Karl Brehnke, Volkswirt und Referent beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin. Einen langen Arbeitstag haben nicht nur viele Erwachsene. Auch für Kinder kann ein Schultag locker 6-8 Stunden dauern. Und das kann genauso anstrengend werden wie ein langer Arbeitstag, wenn es nicht genug Freizeitangebote oder Betreuung gibt. Aber auch der Platz und die Räume in einer Schule sind dafür wichtig. Das hat Anja Nils erfahren. Sie war in einer Ganztagsschule in Berlin zu Gast und hat geschaut, wie die Realität in Berliner Ganztagsschulen aussieht.
Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Die Haken und die Spitzen, die wollen nicht länger sitzen.
Ein paar Erstklässler der Möwensee-Grundschule singen und tanzen im Bewegungsraum. An der Wand warten gestapelte Turnmatten auf Kinder, die toben wollen. Das gehört zum rhythmisierten Unterricht, denn diese Grundschule in Berlin-Wedding ist eine gebundene Ganztagsschule. Das heißt, von 8 bis 16 Uhr sind die Kinder jeden Tag hier. Freizeit und Schulunterricht wechseln sich ab. Das geht aber nur, wenn für Unterricht, Essen, Freizeit und Sport auch genügend Platz zur Verfügung steht, sagt Schulleiter Heiko Müller.
Wir haben eine Turnhalle, ein sehr großes Schulgelände mit Ökobereich. Wir haben Bewegungselemente in den Freizeiträumen, meist Tischtennisplatten, ein Billardtisch und so weiter, Tanzräume.
Dazu kommen ein Computerraum, eine Mensa, eine Bibliothek und jede Menge Nischen und Ecken, in denen sich die Kinder außerhalb des Unterrichts auch mal zurückziehen können. 1977 ist die Möwensee-Grundschule als erste Ganztagsschule Berlins gebaut worden, sagt Klaas Thomas, der Leiter des Freizeitbereichs der Schule.
Das ist unser Vorteil, von dem wir heute auch noch leben, dass man eben tatsächlich dieses ganze Gebäude mit der ganzen Fläche, die wir jetzt haben, als Ganztagsschule geplant hatte. Ja, nicht wie es die anderen Schulen jetzt leider alle erfahren mussten. Wir wären jetzt mal ganz schnell Ganztagsschule. Wie ihr mit den Räumen klarkommt, das ist dann eure Sache.
Alle fast 400 Berliner Grundschulen müssen inzwischen eine Ganztagsbetreuung anbieten. Circa 70 Schulen sind gebundene Ganztagsschulen. Der Ganztagsbesuch ist für die Kinder verpflichtend. Weil die Schülerzahlen in Berlin seit Jahren steigen, müssen aber inzwischen auch an der Möwenseeschule Räume doppelt genutzt werden. Das heißt, Unterricht und Freizeit finden im selben Raum statt. In anderen Schulen sei es noch schlimmer, meint Tom Erdmann von der GEW.
Also da gibt es ja teilweise schon Dreifachnutzung, wo dann die Kinder also nicht nur Unterricht und Freizeit im Raum haben, sondern auch noch essen müssen.
Wenn wir von Ganztagsschule reden, kann es nicht sein, dass die Kinder 8 Stunden am Tag im selben Raum sitzen.
Die GEW fordert jetzt deutschlandweit, alle Ganztagsschulen baulich entsprechend anzupassen. In Berlin sei man da schon weiter als in anderen Bundesländern, so Marlies Thepe von der GEW. Der Sanierungsstau bei den Schulgebäuden in Deutschland betrage über 47 Milliarden Euro und sei seit dem Jahr 2000 regelmäßig immer weiter gestiegen. Das 3,5 Milliarden Paket der Bundesregierung bis 2022 sei ein Tropfen auf den heißen Stein und reiche keinesfalls, um eine Schule in eine Ganztagsschule umzufunktionieren.
Denn eine Schule, die einfach eine Flurschule ist mit Schulschachtelklassenräumen, kann nicht für die Kinder von morgens um 7 bis zum Teil ja nachmittags um 17 Uhr ein geeigneter Raum sein.
Das Ganztagskonzept sei an und für sich gut, aber nur, wenn es auch gut umgesetzt werde, sagt Tom Erdmann.
Wir fordern, dass es also neben dem formellen Lernen, also neben den Unterrichtsräumen, muss pro Kind also noch mindestens 3 Quadratmeter für den Freizeitbereich zur Verfügung gestellt werden. Ganztagsgrundschule hat ja auch den Zweck, dass der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft entkoppelt wird und dass auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleistet ist. Das sehen wir gefährdet, wenn wir hier nicht möglichst schnell nachsteuern.
Leichter gesagt als getan, meint der Bildungsstadtrat des Berliner Bezirks Mitte, Carsten Spalleck. Am Geld scheitere es nicht, aber gerade in der Hauptstadt stoße man dennoch schnell an Grenzen.
Weil es teilweise nicht die ausreichenden Kontingente bei den Baufirmen gibt, Wir stoßen an Grenzen, weil wir bei unserem eigenen Personal nicht die notwendigen Ressourcen haben, die solche Bauvorhaben dann auch begleiten. Und wir haben leider teilweise auch nicht an vielen, vielen Stellen die notwendigen Flächen, die wir brauchen, um Schulgebäude zu errichten oder zu erweitern.
Und die Situation wird sich noch verschärfen. In Berlin nehmen bisher 78% der Grundschulkinder das Ganztagsangebot wahr. Ab kommendem Schuljahr könnten es noch viel mehr werden, weil die Eltern dann keinen Betreuungsbedarf mehr nachweisen müssen.
Ganztagsschulen brauchen Platz, aber sie brauchen auch eine gute digitale Infrastruktur zum Lernen. Woher die kommen kann und von welchem Geld, dazu gleich mehr. €5 Milliarden will der Bund für den Digitalpakt und für die digitale Ausstattung der Schulen ausgeben. Das klingt nach unglaublich viel Geld, aber ist es das auch, wenn man auf die einzelne Schule runterrechnet? Schon in diesem Jahr könnte das erste Geld an die Schulen gehen, hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek gerade gesagt. Und eine, die sich darüber gefreut hat, ist Saskia van Waveren-Matschke. Sie ist Schulleiterin an der integrierten Gesamtschule Burgdorf in Niedersachsen. Ihre Schule hat den Schwerpunkt neue Medien. Dazu ist die Schule auch unter anderem jetzt schon mit 50 Tablets ausgestattet. Die können aber nicht gleichzeitig alle ins WLAN der Schule. Das bricht uns zusammen. Ich habe Sie gefragt, ob ihr der Digitalpakt bei diesem Problem konkret weiterhilft.
Ja, der Digitalpakt hilft natürlich insofern, als dass er dazu genutzt werden kann, ein leistungsfähiges WLAN-Netz aufzubauen. Insofern hilft er schon. Das kann aber eben nur als erster Schritt verstanden werden. Zum Beispiel der Anschluss von einem Glasfaserkabel erfolgt ja über ein anderes Förderprogramm vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und ja, da muss ich das auf jeden Fall ergänzen.
Was wären die weiteren Schritte? Sie sagten gerade, das sei nur ein erster Schritt, der Digitalpakt.
Also interaktive Tafeln und ein gutes WLAN-Netz sind ein wunderbarer erster Schritt. Aber zum Beispiel ist die Finanzierung von iPads nur in Ausnahmefällen erlaubt. Ich gehe auch davon aus, dass Lernsoftware und Lizenzen davon nicht finanziert werden sollen. Das heißt, uns wird also ein Schritt auf der Leiter nach oben ermöglicht, aber eine umfassende Digitalisierung und Schaffung von digitalen Kompetenzen in allen Sektoren wird damit noch nicht möglich gemacht. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass je nach Konzept und jetziger Ausstattung der Schule eine individuelle Umsetzung möglich gemacht wird. Also zum Beispiel auch der Erwerb von Software oder Lizenzen.
Sie haben im Moment in jedem Klassenzimmer Ihrer Gesamtschule schon statt Kreidetafeln sogenannte Active Boards, digitale Tafeln, die mit dem Internet verbunden werden können. Das klingt jetzt erstmal so, als wäre Ihre Schule für die nächsten 10 Jahre gerüstet.
Der Schulträger investiert aktuell rund 50.000 € pro Jahrgang in unsere Ausstattung mit Displays. Und man darf nicht vergessen, dass ja die Digitalisierung sehr schnelllebig ist. Das heißt, es sind fortlaufend Investitionen nötig. Und gerade für finanzschwache Kommunen ist der Digitalpakt da eben kein Allheilmittel.
Ja, 500 € pro Schüler sind so ungefähr, die aus dem Digitalpakt an die Schulen fließen sollen. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so wenig, aber wie viel ist das wirklich in der Realität?
Die Umrechnung auf einen Wert pro Schüler erscheint mir überhaupt nicht sinnvoll, weil die Maßnahmen gar nicht auf die einzelnen Schüler ausgerichtet sind. Man geht ja von ungefähr 140.000 € pro Schule aus. Das ist unfassbar viel Geld. Aber eben ein gutes und stabiles WLAN-Netz auszubauen und eben auch Jahrgänge mit Active Boards oder Displays auszustatten, da kommen schnell viele Zehntausende von Euro zusammen, sodass es eben tatsächlich nur als Anschub oder als Möglichkeit verstanden werden kann, infrastrukturelle Grundlagen für digitale Bildung zu schaffen.
Sie haben den Schwerpunkt neue Medien an Ihrer Gesamtschule. Was müsste noch passieren, damit Sie Ihren Schwerpunkt auch voll ausschöpfen können?
Also ein Problem, was wir eben einfach noch sehen, ist, dass Wartung und Support weiterhin Aufgabe des Schulträgers bleiben. Die sind in dieser Hinsicht aber nur begrenzt belastbar und dürfen nicht gezwungen sein, an anderen Stellen, wie zum Beispiel bei der Sanierung von Gebäuden, zu sparen, damit sich die Digitalisierung leisten können. In dem Digitalpakt ist es ja auch möglich, dass die Schulträger übergreifende Supportstrukturen entwickeln und dann eben nur der laufende Betrieb finanziert werden muss. Es wäre also absolut notwendig, dass die Schulträger in eine Lage gebracht werden, in der sie nicht nur die Instandhaltung und Wartung der neuen Medien dauerhaft finanzieren können, sondern auch den schrittweisen Aufbau.
Ja, aber in der schnelllebigen Welt, in der wir leben, was die Digitalisierung angeht, da könnten sie wahrscheinlich am besten alle 2-3 Jahre neues Equipment gebrauchen, ne? Geht das überhaupt mit dem Digitalpakt, so wie er jetzt angelegt ist?
Nee, und so ist er, glaube ich, auch nicht gemeint. sondern es ist tatsächlich nur so gedacht, dass eben eine Grundlage gelegt wird und dann sind die Schulträger und die Länder weiterhin in der Verantwortung. Also es gäbe ja die Möglichkeit, dass die Länder da noch aufstocken und ich denke auch, dass das notwendig sein sollte.
Inwieweit meinen Sie, müssten die Länder oder in Ihrem Fall das Land Niedersachsen da noch aufstocken?
Es gibt jetzt schon Zuschüsse für die Kommunen, um die Digitalisierung oder den technischen Support zu unterstützen. Das reicht aber nicht aus. Also alleine, wenn ein Techniker kommt und unseren PC-Raum wartet, sind da schnell mehrere hundert Euro an Rechnung zusammen. Wenn es dann darum geht, dass die Boards gewartet werden oder tatsächlich ein Softwareproblem behoben wird, dann kommen wir da ganz schnell an die Grenzen dessen, was wir uns als Schule leisten können.
Bundesbildungsministerin Anja Kalitschek hat auch gesagt, dass jede Schule ein individuelles Konzept erarbeiten müsste zur pädagogischen Umsetzung des Digitalpakts und ihre Lehrer fortbilden müssten. Macht das Ihrer Meinung nach Sinn, dass da wirklich jede Schule ihr eigenes Süppchen kocht, sage ich jetzt mal? Oder müsste da nicht die Politik sich auch vielleicht mehr einbringen und mehr engagieren?
Also erstmal ganz wichtig, ich denke, die Grenzen der Belastbarkeit von Lehrern sind erreicht. Das heißt, die Digitalisierung muss als Entlastung erlebt werden. Das heißt, Prozesse müssen vereinfacht oder verkürzt werden, indem ich die digitalen Medien nutze. Und sie müssen das differenzierte und individuelle Lernen fördern und unterstützen. Das heißt auch, dass sie also intuitiv bedienbar und vielseitig einsetzbar sein müssen. Und das Ganze dann möglichst eben noch DSGVO-konform und nachweisbar effektiv. Und das ist dann tatsächlich so, dass ich denke, Lehrkräfte müssen dafür qualifiziert werden. Die beste technische Ausstattung, das beste WLAN verbessern die Unterrichtsqualität nur dann, wenn die Lehrkräfte auch die Möglichkeit haben, das sinnvoll zu nutzen. Keiner muss gleich alles können, das ist klar. Trotzdem kann es nicht sein, dass die ganzen Investitionen einfach verpuffen. Und wir haben ein sehr junges Kollegium und bei uns sind schon gute Kenntnisse vorhanden. Auch in Einstellungsverfahren merken wir immer wieder, dass die Lehrkräfte aus Studium und Referendariat schon über gute Kenntnisse im Umgang mit interaktiven Tafeln und Tablets verfügen. Wie man die dann aber sinnvoll in den Unterricht einbindet und wie man sie gezielt zur Förderung oder Differenzierung nutzt oder auch Apps und Lernprogramme gezielt einsetzt, dafür braucht man auf jeden Fall Fortbildung und Multiplikatoren. Und ich glaube, da haben Sie recht, man kann da sicherlich Netzwerke sinnvoll für nutzen.
Das klingt trotzdem so ein bisschen so, als wenn jede Schule da ihren eigenen Kampf führen müsste, sage ich mal, und das für sich selbst ausbaldowern müsste. Könnte da die Politik nicht vielleicht noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen und ein bisschen mehr Grundlagen zur Verfügung stellen, was pädagogische Konzepte und so weiter angeht?
Ja, das wäre schön. Trotzdem glaube ich, dass einfach die Voraussetzungen in den Schulen sehr individuell sind, die Kollegien sehr individuell zusammengesetzt sind und auch die Voraussetzungen in der Schülerschaft ja zum Teil sehr unterschiedlich sind, sodass es wahrscheinlich schon Sinn macht, da zumindest in den Bereichen der einzelnen Schulträger sehr genau zu gucken. Wenn es da aber Grundkonzepte gibt, die zur Verfügung gestellt werden oder eben auch, es gibt schon viele Fortbildungen in dem Bereich. Es ist aber natürlich so, dass bei dem derzeitigen Lehrermangel und der aktuellen Unterrichtsversorgung nicht innerhalb kürzester Zeit alle Lehrkräfte an diesen Fortbildungen teilnehmen können.
Meint Saskia van Waveren-Matschke, Schulleiterin an der Integrierten Gesamtschule Burgdorf in Niedersachsen.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Musikschullehrer und Lehrerinnen arbeiten nicht mehr nur an Musikschulen. Sie arbeiten immer häufiger auch an Ganztagsschulen oder in Kitas. Aber wie sind sie da beschäftigt im Vergleich zu normalen Lehrern und Lehrerinnen und Erzieherinnen? Ist ihre Situation oft nicht gerade rosig?
Wenn jemand ein Instrument erlernt oder erlernt, mit seiner Stimme umzugehen, muss er seinen Körper benutzen, dann muss er seine haptischen Fähigkeiten, seine Sinne benutzen. Da ist der Atem dabei.
So beschreibt die studierte Querflötistin Elisabeth Müller, was Musikschulen an Bildung leisten. Außerdem
Frustrationstoleranz erlernen. Wenn ich nicht weiterkomme, was kann ich dann tun? Welche Umwege muss ich vielleicht nehmen, damit es weitergeht? Das ist eine Schlüsselkompetenz, die Menschen bis in den Beruf hinein unbedingt brauchen.
In ihrem Beruf wäre die Verdi-Gewerkschafterin gern geblieben. Doch mit Anfang 30 fragte sie sich, ob sie mit diesem Job je eine Familie gründen könnte, ohne sich finanziell vom Partner abhängig zu machen.
Ja, und da habe ich gemerkt, das wird als Musikschullehrerin nicht erreichbar sein. Das Honorar, die Gehälter steigen nicht über die 12.000, 13.000 brutto im Jahr kommen wir einfach nicht raus. Der Sozialversicherungsschutz fehlt, wir zahlen in keine Rentenkasse ein, wir haben keinen Urlaub, von Elternzeit ganz zu schweigen. Da habe ich gemerkt, das kann so nicht weiterlaufen. Deswegen habe ich mich umorientieren müssen, um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu haben.
Wer kann, springt ab. Manche Musikschulen tun sich schon schwer, Nachwuchs zu finden. Wer bleibt, leidet. Wie der Musikschullehrer, der Namen, Stadt und Instrument nicht preisgibt, weil er Schwierigkeiten befürchtet. Und weil er sich schämt, arm zu sein. Als Honorarkraft angewiesen auf die Unterstützung seiner Frau, die eine Festanstellung an einer Musikschule hat.
Ich lebe sozusagen auf Kosten meiner Frau. Ich fahre jetzt ein altes Auto, was 280.000 als Benziner runter hat und ich habe Angst vor der nächsten Reparatur. Also ich finde es richtig menschenverachtend, wie ich bezahlt werde.
Für die schonungslose Offenheit applaudieren 3 Dutzend ehemalige und aktive Musikschullehrkräfte samt Dozenten und Professoren, die sich um ihren Pädagogennachwuchs sorgen. Die Regierung Dreyer, so Christoph Kraus vom rheinland-pfälzischen Kulturministerium, habe die Musikschulförderung 2019 auf 3 Millionen Euro erhöht und sei nicht schuld an der prekären Lage vieler Musikschulpädagogen.
Das sind nämlich die Bürgermeister und die Landräte, die nämlich in ihren einzelnen kommunalen Haushalten die Entscheidungen treffen. Wir müssen doch zu einer Vereinbarung kommen, dass mehr Geld ins System insgesamt reinkommt. Und es kann nicht sein, dass das Land mehr reingibt und die Kommunen sich zurückziehen.
Einspruch. Die meisten Bundesländer, auch Rheinland-Pfalz, unterstützten die Kommunen und ihre Musikschulen viel zu wenig, finden Joachim Topschall, Posaunist und Dozent an der Musikakademie Wiesbaden, und Christoph Utz, Chef des Verbandes der Musikschulen Rheinland-Pfalz. Das Land bezuschusst die Lehrkräfte nur zu 7%. Eine Drittelfinanzierung für die Musikschulen müsse her, fordert Topschall auch für sein Bundesland Hessen.
Land ein Drittel, Kommune ein Drittel und Elternbeiträge ein Drittel wäre schon mal ein großer Erfolg.
Und dabei wären aus unserer Sicht auch Unterschiede, die es eben in der Finanzkraft der Kommunen gibt, auszugleichen.
Der Westerwaldkreis im Norden von Rheinland-Pfalz stellt Lehrkräfte an seiner Musikschule fest an und zahlt ihnen Tarif. Was das bringt, beschreibt die Leiterin Rachel Büche.
Wir können viel mehr Projekte planen. Ich kann die pädagogische Kontinuität natürlich garantieren. Vor allem, wenn ich nach außen gehe in Kooperationen, dann ist das nicht so eine Frage, jetzt kündigt wieder der Honorarlehrer und kommt nächsten Monat jemand anders, sondern ich weiß, ich kann über Jahre das anbieten. Wir haben so gut wie keine Personalwechsel, außer wenn jemand aus Altersgründen ausscheidet. Also kann ich planen.
Und die Kooperation mit Ganztagsschulen und Kitas ausbauen, ohne den Vorwurf zu riskieren, freie Mitarbeiter scheinselbstständig zu beschäftigen.
Anke Petermann berichtete. Das war Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten gratuliert Corso Kunst und Pop dem Sternenkrieger George Lucas zum 75. Mein Name ist Lena Sterz. Danke fürs Zuhören.